Kapitel 1 und wir betrachten heute weiter den Zeugen. Und zwar, ihr wisst, was die Absicht des Johannes, des Schreibers, des Jüngers ist mit diesem Johannesevangelium. Er möchte, dass Menschen zu der wahren Erkenntnis Jesu Christi kommen, dass die gläubig werden an Jesus Christus und dadurch ewiges Leben haben. Das ist seine Absicht. Und jetzt bringt er Menschen raus, die dafür ein Zeugnis geben. So, damit die Menschen, damit wir, damit Ungläubige an den wahren Jesus glauben, an den Jesus der Schrift glauben. Wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt, so gab es im Volk Israel eine lange Durststrecke. Der letzte Prophet, der Maleachi, war bereits 400 Jahre in der Geschichte, in der Vergangenheit. Man könnte sagen, diese Zeit war eine ähnliche Zeit wie in 1. Samuel 3, Vers 1, wo wir lesen, und das Wort Gottes, die Offenbarungen waren selten. Es brach sich selten eine Offenbarung Bahn. Gott hat geschwiegen, als wenn. Und so eine ähnliche Zeit war es hier. 400 Jahre Pause. Und jetzt kommt jemand, den Johannes bezeugen möchte, klar machen möchte, deutlich machen möchte, wer er ist. Und er nimmt einen aus der Menge, aus der Menschenmenge eine Person. Nicht einfach irgendeine Person, um das zu bezeugen, damit wir glauben können, damit die Menschen nachher glauben können. Er nimmt Johannes den Täufer als Zeuge. Und zwar in Matthäus 21, Vers 26 wird bezeugt, dass das ganze Volk Johannes den Täufer als einen Propheten ansah. Gibt es eine bessere Person, die du rauspicken kannst, also erwählen kannst, um ein Zeugnis zu geben für einen, an den du möchtest, dass geglaubt wird, als einen Propheten? Wenn wir an unsere Zeit denken, wenn wir etwas bezeugen würden wollen und dafür Zeugen suchen würden, welche Zeugen würdest du suchen? Welche würdest du rausholen? Johannes holt einen Zeugen, der glaubwürdigste Zeuge jener Zeit. Ganz besonders überlegt nach dieser 400 Jahre Durchstrecke. Kein Prophet da und jetzt ist einer da. Und das Volk anerkennt ihn als solches. Und diesen nimmt Johannes als Zeuge und sagt, hört auf ihn, was er gesagt hat über Jesus. Und da befinden wir uns in diesem Text. Und sehr interessant, dieser Text, den wir vor uns haben, von Vers 19 bis Kapitel 2, in meiner Bibel muss ich umblättern, bis Vers 12, beschreibt Johannes 6 Tage. Nur 6 Tage. 3 von diesen Tagen ist ein Zeugnis des Johannes und 3, also wo Menschen mit Johannes dem Täufer zusammen sind und 3 Tage, wo die Menschen mit Jesus zusammen sind. Es ist in der Tat so, wie Johannes sein Evangelium beendet, wo er sagt, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat und gewirkt hat, so würde ich, würde die Welt der Bücher nicht fassen. Und wisst ihr was? Genau so ist es. Das, was von Jesus geschrieben wurde, würde keine Bibliothek fassen. Denn 2000 Jahre später entsteht ein Buch nach dem anderen über Jesus. Es würde keine Bibliothek der Welt das fassen, was Christus getan hat. Ihr Lieben, was wir hier vor uns haben im Text, sind 6 einzelne Tage. Wahrscheinlich Tag Nummer 1 mit Vers 19 war der Sonntag, der erste Tag der Woche. Und er endet mit dem letzten Tag der Woche, mit dem Freitag, die Hochzeit zu Kanaan. Also, ich gehe zügig diese Tage einfach durch, damit ihr den Überblick habt. Und dann gehen wir in den Text und lesen den Text für heute. Also Tag Nummer 1 sehen wir, dass Johannes eine ganz andere Menge konfrontiert wie sonst. Es sind Leute, die ihm feindlich gesinnt sind. Menschen, die vom Synedrium geschickt wurden zu Johannes an diesem ersten Tag, um ihn auszukundschaften. Und sie schickten sie schickten Priester von den Pharisäern. Ihr wisst ja, dass Teil vom Synedrium die meisten Sadduzäer waren, aber hier schickten sie Pharisäer am ersten Tag. Am zweiten Tag hatte Johannes eine ganz andere Zuhörerschaft. Hier spricht Johannes zum Volk. Also das, am ersten Tag ist die Antwort Johannes zu diesen Gesandten, zu diesen feindlich gesinnten Leuten. Am zweiten Tag spricht Johannes zu dem Volk. Wenn er am ersten Tag ihnen aufgezeigt hat und gesagt hat, Leute, er ist hier. Das könnt ihr sehen in Vers 26. Dann war es am zweiten Tag, dass er sie aufruft und sagt, da wo ihr wisst, dass er hier ist, seht auf ihn, blickt auf ihn. Am dritten Tag hat Johannes eine andere Zuhörerschaft wieder und das sind seine Jünger. Da wird es persönlich und zu seinen Jüngern sagt er, folgt ihm. Also zu der feindlich gesinnten Menge sagt er, er ist da und ihr kennt ihn nicht. Zu den Leuten sagt er, seht auf ihn. Und zu seinen Jüngern sagt er, folgt ihm. Also, das ist, ich gehe nochmal zurück zu dem ersten Tag, was so beeindruckend ist, wo die Leute zu ihm kommen und wissen wollen, also das von Vers 19 bis Vers 28, und wissen wollen, was er über sich selbst sagt, so lenkt Johannes die Blicke der Leute, die über ihn wissen wollen und über ihn Fragen stellen, lenkt er auf Jesus. Er sagt, meine Persönlichkeit hat nichts im Vergleich zu Christus irgendwie, also es ist unvergleichbar. Und wisst ihr, in Vers 23, wo er über seine Person etwas sagt, er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wisst ihr, von wo er das zitiert? Wisst ihr, von wo Johannes diese Antwort gibt über seine Person? Wer er ist? Habt ihr keine Parallelstellen aus Jesaja? Jesaja Kapitel 3. Und hier wird es interessant. Wir überlesen diesen Teil so flüchtig. Guckt mal in Jesaja Kapitel 40 von Vers 3, wo Johannes seine Antwort herholt. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Und hier ist der Herr großgeschrieben. Wer ist das? Kinder, wer weiß es von euch? Wenn Herr groß geschrieben wird, um wen geht es? Es geht um Gott, richtig? Aber Gott hat einen Namen, also nicht nur einen, aber einen speziellen, einen besonderen, womit er sich offenbart. Jahwe, genau. Und jetzt nochmal, Johannes zitiert Jesaja und hört, was er sagt. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg Jahwes, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und hier zitiert Johannes das und er deutet hin, wisst ihr, wer jetzt kommt, für wen ich den Weg vorbereite? Für Jahwe, für Gott, den Allmächtigen, der sich offenbart hat in der Geschichte als der seiende Gott, als der einzigste Gott. Und Johannes deutet hin an diesem ersten Tag den Vergleich, den er zieht. Und er sagt, Leute, ich bereite den Weg vor, nicht für irgendeinen, sondern für Jahwe. Und ich will den Weg ebnen. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg erniedrigt. Bedeutet, ich möchte die Missverständnisse über Yahweh, über den kommenden klären. Wenn ihr Dinge noch nicht versteht, möchte ich das ergänzen. Wo ein Tal ist in eurem Verständnis, soll das ergänzt werden. Wo etwas ein Huppel ist, wo ein falsches Verständnis da ist, das soll geklärt werden. Der Weg soll geebnet werden. Es soll klar gemacht werden. Leute, ihr kommt zu mir und fragt nach meiner Person. Ich weise euch hin auf den, der da kommt. Ich bin nur eine Stimme. Yahweh kommt. Also, und genauso mit seinem Dienst, wo es um seinen Dienst geht, um seine Person, sagt er, ich bin nur ein Wort, sein Dienst, ich taufe nur mit Wasser. Leute, macht euch nichts draus. Ich taufe nur mit Wasser. Der, der da kommt, er ist es. Und er macht ihnen deutlich, an diesem ersten Tag, er ist hier. Ja, liest nochmal Vers 26. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Also er ist da, mitten unter euch. Und jetzt kommen wir, das war etwas Wiederholung, zum Tag 2. Der zweite Tag, den Johannes uns hier erzählt, aus diesem Zeugnis des Johannes. Und wir lesen erstmal den Text von Vers 29 bis Vers 34. Das ist der Text für heute. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst. Der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ihr Lieben, Tag Nummer 2 kennzeichnet in dem, dass er sagt, seht auf ihn. Und er stellt vor und sagt, seht auf ihn, auf das Lamm. Das zweite, seht auf ihn. Es ist der, der vor mir war. Ginomai, sehr wichtig. Ich erwähne es nochmal später. Und seht auf den, der Sohn Gottes. Das ist, was Johannes am zweiten Tag hier deutlich macht. Also, sein Ziel ist, hinzuweisen auf Jesus. Und von seiner Seite möchte er alle Missverständnisse über die Wahrhaftigkeit Jesu wegschaffen. Und von der Seite der Zuhörer möchte er, dass sie es wirklich erkennen und verstehen, mit wem sie es hier zu tun haben, wen Johannes präsentiert. Nochmal, Vers 29, am folgenden Tag bezieht sich nicht auf den Tag, wo Jesus getauft wurde und am nächsten Tag. Das lesen wir deutlich in Markus Kapitel 1, Vers 11. Und eine Stimme ertönt aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, das sollte Johannes hören. Und jetzt Vers 12, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, zur Versuchung. Also, nach der Taufe des Johannes, nach der Taufe Jesu bei Johannes, wird Jesus durch den Geist in die Wüste geführt und er ist dort 40 Tage. Das, wovon Johannes hier spricht im Vers 29, am folgenden Tag, bezieht sich auf den Tag davor, wo Johannes einer ungläubigen Menge, also die, die ihn befragt haben, die Antwort gab. Und jetzt am nächsten Tag offenbart er Christus. Das ist dieser Tag. Und was und wie offenbart er ihn? Wie stellt er ihn vor? Auf wen sollen sie sehen? Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes. Ihr Lieben, die Schrift kann nie etwas bedeuten, was sie noch nie bedeutet hat. Aus diesem Grund ist es notwendig zu verstehen, wo Johannes dem Volk Jesus vorstellt und sagt: Siehe das Lamm Gottes. Es ist notwendig, zurückzugehen und zu verstehen, wie haben sie es aufgenommen? Wo Johannes das gesagt hat, wie haben die Zuhörer das aufgenommen? Siehe das Lamm Gottes. Was verstanden sie über das Lamm Gottes? Und da müssen wir sagen, Gott hat den Weg vorbereitet auf wunderbare Weise, um zu diesem, wo es zu diesem Punkt kam, wo Johannes aufruft, siehe das Lamm Gottes, hat Gott einen Weg bereitet, um das klarzumachen. Und zwar auf eine Art und Weise, wenn ich das vergleichen darf, wer gebaut hat und eine Grube gegraben hat und dann die wieder zuschütten muss und möchte, dass es ordentlich ist, dass es nicht absagt, was muss er machen? Er muss Erde aufschütten oder Lava und nach ein paar Zentimetern abrütteln. Wieder etwas aufschütten und abrütteln. Wieder etwas aufschütteln und abrütteln. Man kann es fast nicht oft genug machen, damit es nicht absagt. Ihr Lieben, das ist das Bild, wie Gott das vorbereitet hat. Er hat abgerüttelt Zentimeter für Zentimeter. Er hat den Weg so vorbereitet, dass wo Johannes dem Volk diese Botschaft gibt, müssten sie es verstehen, müssten sie es verstanden haben. Und ich möchte mit euch kurz durchgehen, um zu zeigen, wie das Verständnis eigentlich sein musste über diesen Ausdruck: Seht das Lamm Gottes. Vielleicht dachten sie an das Lamm als ein hilfloses Tier. Das ist zumindest, wenn wir heute an ein Lamm denken würden, dann denken wir vielleicht an Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bauch seines Gewandes tragen. Also etwas Kleines, etwas Niedliches, was man einfach nimmt und, wie es hier gesagt wird, im Bausch des Gewandes trägt, in Sicherheit. Also ein hilfloses Tier. Vielleicht ein schwaches Tier, wenn du an den Vergleich denkst, und das Volk kannte es aus Jesaja 11, Vers 6, da wird der Wolf bei den Lämmern wohnen und der Leopard sich bei den Böcken niederlegen und so weiter. Hier wird das in einer Gegenüberstellung klar gemacht. Also das Lamm ist kein Raubtier, das Lamm ist ein armes Tier gegenüber einem Wolf, und es kann sich nicht wehren, es ist schwach und hilflos. Ihr Lieben, vielleicht würde man an das Lamm denken wie an den Pechvogel, weil von der ganzen Geschichte, noch bevor es das Gesetz gab, wisst ihr, was geopfert wurde? Schon bei Kain und Abel, also bei Abel, sehen wir, er nimmt ein Lamm und opfert das Lamm, ein unschuldiges Lamm. Also es hat Pech gehabt. Verzeihung. Aber die israelitische Zuhörerschaft, wenn sie an das Lamm dachten, wenn sie über das Lamm hörten, dann war es nicht einfach nur ein armseliges Würmlein, ein Pechvogel. Aus der Literatur, die wir nicht in der Schrift enthalten haben, wie zum Beispiel aus dem Buch Henoch, im 90. Abschnitt, Vers 37, wird über das Lamm berichtet und wird ein prophetisches Gesicht gegeben über das Lamm, das siegreich ist, das die Feinde besiegen wird, das die Feinde vernichten wird. Also nicht ein hilfloses Lamm, sondern ein siegreiches Lamm. Und ich möchte sagen, das ist auch in unserem Verständnis. Als erstes in den Nachschlagewerken, wo ich über das Lamm nachlas, so musste ich feststellen, es wird als Titel des Messias wiedergegeben und es wird in eine Reihe gestellt, das ist das Lamm Gottes, in die gleiche Reihe wie, das ist der Gesalbte, das ist der Sohn Davids, das ist der Sohn des Menschen, im Verständnis nach Daniel Kapitel 7, also das ist der Messias, der Sohn des Menschen, als ein Titel. Und wenn ich an das Lied denke, das wir auch singen in den Lobebüchern 241, würdig das Lamm, das geopfert ist, so verherrlichen wir eigentlich das Lamm, indem wir es einen Titel verleihen. Ist es verkehrt? Sehen wir in Offenbarung Kapitel 5, diese Verse möchte ich euch vorlesen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegeln zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand der Löwe, das Lamm. Wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Hier sehen wir das Lamm als das majestätische, also ich sage mal, Anführungszeichen, als das majestätische Tier. Also sie waren gar nicht so verkehrt mit dem Buch Henoch, dass das Lamm ein majestätisches Wesen hat und siegreich ist, weil genau das behauptet auch Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn er ist Herr der Herren und König der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Leute, das Lamm, wo die Zuhörer das hörten, dass Johannes ihnen das Lamm Gottes präsentiert, das war definitiv ein richtiges Bild. Das Lamm ist siegreich. Aber in diesem Text, wenn wir genau lesen, spricht er meine Stimme will mich verlassen. Ich lese nochmal, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht zu ihnen, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Diese Bezeichnung, Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt, ist hier nicht ein Titel, sondern ist im Genitiv geschrieben und zeigt darauf hin, dass das Lamm Gott gehört, dass Gott derjenige ist, der für das Lamm sorgt. Also he provides the lamb. Also er besorgt das Lamm. Er bringt es mit zum Opfern. Es ist Gottes Lamm in dem Sinn, dass er es mitbringt auf den Altar. Es ist nicht ein Titel, sondern es weist darauf hin, wessen Lamm das ist. Es ist Gottes Lamm, der das mitbringt und nicht ein Titel. Aber auch das müssten Sie verstehen. Denn auch dafür hat Gott einen Boden vorbereitet, für das Lamm, das Gott bringt, also im Genitiv, das Gott gehört. Wir werden natürlich feststellen, dass in der ganzen Geschichte, außer einer Situation, Gott in der Tat nirgendswo ein Lamm wirklich gebracht hat. In dem vollen Sinn, wie wir das hier sehen. Aber wir werden den Weg sehen, den Gott vorbereitet hat für diese Botschaft. Also, wie verstanden die Leute es? Siehe das Lamm Gottes. Unmöglich konnten sie es trennen vom Verständnis dessen, was Tag für Tag im Tempel geschah, was Gott mit den Opfern geboten hat. Das war alltäglich. Mit jedem Opfer war eine Erinnerung an das Lamm. Das Lamm war ein Teil der Gesellschaft geworden. Das Lamm gehörte dazu und jeder wusste, das Lamm ist nicht einfach nur zum Verzehr für die Speise. Es ist nicht nur für Schaschlik. Ja, sondern das Lamm hat eine ganz andere Bedeutung. Und zwar in der Verbindung mit den Opfern. Ich weiß, wenn wir über die Opfer hören, so ist es meistens, weil wir das Alte Testament schlechter kennen, schmeißen wir einfach, ja, die Opfer, schmeißen wir alles in einen Topf. Aber wisst ihr, dass Gott Unterschiede gemacht hat? Und in jedem dieser Opfer war ein besonderes Bild, das sich herauskristallisiert hat. Warum? Weil ein einziges Opfer niemals die Fülle dessen beschreiben kann, was hier Johannes verkündet. Seht das Lamm Gottes. Darum waren viele Opfer und viele Feste notwendig. Und ein jedes hat ein Puzzlestück beigetragen zu dem Verständnis. Zurück zu unserem Bild. Gott hat wirklich Zentimeter für Zentimeter den Boden abgerüttelt. Da durfte nichts mehr absacken. Das Verständnis müsste da sein. Also, ganz kurz nur über die Opfer. Es gab mehrere Opfer, die sich einteilen lassen. Und zwar das Brandopfer. Das Brandopfer hatte den Charakter, es war nicht für Sünden da. Und das war das alltägliche Opfer, wo morgens und abends ein Lamm, also ein Schaf, ein Tier geopfert wurde. Und das war nicht als erstes wegen der Sünde. Das hatte einen anderen Charakter, ein anderes Bild. Und das Bild war in dem, dass dieses alltägliche Opfer, es heißt Brandopfer, könnt ihr euch merken, ist wichtig für später, das Brandopfer, das wurde gänzlich geopfert. Ja? Es wurde ganz auf dem Altar verbrannt. Der Priester bekam nichts davon und der Opfernde bekam nichts davon. Und das ist als ein Zeichen dessen, dass der ganzen Zugehörigkeit Gottes, ein Bild dafür, dass derjenige, der opfert, ganz dem Herrn gehört. Alles gehört dem Herrn. Das Speisopfer, das gehörte auch noch zu dem täglichen Brandopfer. Also Brandopfer und Speisopfer gehörten zusammen. Und stellt euch vor, das war das Gebot, was Gott geboten hat, täglich zu opfern. Und primär war das nicht die Absicht der Sühnung der Sünden. Dann das nächste, das Dankopfer und das Friedensopfer. Das waren völlig freiwillige Opfer, die Gott geboten hat zu tun, wenn einer es tun möchte. Und hier von diesem Dankopfer bekam der Priester ein Teil, also ein Teil natürlich wurde geopfert, das war das Fett, das wurde geopfert, ein Teil bekam der Priester und ein Teil durfte der Opfernde verzehren. Und das war ein Bild dessen, dass nach der Versöhnung Frieden mit Gott da ist. Da ist Gelassenheit. Hier konnten alle zusammen, der Priester konnte es genießen, konnte es essen. Der Opfernde hat davon gegessen. Hier war Harmonie und Frieden zwischen Gott hergestellt. Das war das Bild davon. Und jetzt kommen wir zum Schlachtopfer. Ich habe das jetzt mal als Schlachtopfer bezeichnet und dazu gehören Sündopfer und Schuldopfer. Sündopfer und Schuldopfer. Könnt ihr alles nachlesen, 3. Mose. Ja, ich hoffe, dass es euch faszinieren wird und dass ihr selber hingeht und im Detail liest. Es sind wunderbare Bilder auf Christus hin. Diese Sündopfer, das bestand aus vier Teilen. das Sündopfer. Also einmal, also 3. Mose 4, bestand es darin, dass es erklärt wurde, wenn der hohe Priester sündigt. Ja, wie das Wort auch schon sagt, Sündopfer. Das war primär dafür, wenn Menschen gesündigt haben, dann musste dieses Opfer dargebracht werden. Und es beschreibt uns diese 4 Stufen, diese 4 Teile. Also das erste, wenn der hohe Priester sündigt. Dann, wenn die ganze Gemeinde sündigt. Dann, wenn ein Fürst sündigt. Und wenn ein jeder Einzelne, also eine einzelne Person sündigt. Und hier wurde... kann man das einteilen auf 2 Teile. Einmal siehst du den, der das Opfer darbringt, und auf der anderen Seite dann den Priester, der das Opfer vollzieht. Und wenn du darauf guckst, was hier geschah bei demjenigen, der das Opfer dargebracht hat, so hat es mit als erstem mit einem Glaubensgehorsam zu tun. Vielleicht habt ihr das noch nie gehört, dass im Alten Testament Menschen genauso glauben mussten, und es war mit dem Glaubensgehorsam verbunden, genauso wie im Neuen Testament. Woran musste er glauben? Worin hat sich der Glaubensgehorsam geäußert? Es hat sich geäußert in dem, dass er das Tier zu Stiftshütte bringen musste. Er musste daran glauben, dass ich das hier nicht opfern darf. Ich muss es dorthin bringen. Nur da wird es hilfreich sein. Er musste daran glauben, dass die ganze Zeremonie, die dort vollzogen wird, dass Gott wirklich ein Häkchen setzt und wirklich Vergebung schenkt. Das geschah alles durch Glauben. Also, und ich denke, auch das ist ein wunderbares Bild, was wir sehen, dass die Sühnung, ist noch drin, danke, dass die Sühnung allein durch Christus Jesus geschieht, dass du zu Christus Jesus kommen musst. Du kannst nicht irgendwo Sühnung und Heil finden. Das sind wunderbare Bilder, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber ich möchte kurz aufzeigen, dieser, der geopfert hat, er kam mit dem Stier dort an. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Vor der Stiftshütte, also bei dem Eingang der Stiftshütte, da legte der Opfernde seine Hand auf den Kopf des Stieres, also auf den Kopf des Lammes oder des Stieres, des Ziegenbocks. Und mit der anderen Hand wurde es geschächtet. Also mit der einen Hand verbündete er sich mit dem Stier und sagte, okay, meine Sünden wirst du tragen. Und mit der anderen hat er ihm die Kehle aufgeschnitten. Man würde sagen, boah, wie krass. Leute, mit jedem Bild hat Gott eine Stellvertretung den Menschen gelehrt. Dieses Lamm übernimmt meine Sünden und dafür schächte ich ihn. Also als Dankeschön, dass du meine Sünden übernimmst, rums, Kehle durch. Also, das geschah Tag für Tag, und das muss verstanden werden. Das ist notwendig, um zu verstehen, dass für Sünde Tod da ist. Ohne das zu verstehen, ohne die Opfer zu verstehen und den Sinn dahinter, wirst du niemals das Lamm Gottes verstehen. Es wird für dich einfach nur eine billige Gnade sein. Leute, Gnade ist nicht billig. Und Gott hat hier Gnade präsentiert, das Lamm anstatt des Sünders. Und jetzt war der Priester dran. Bis jetzt war der Opfernde dran. Ab jetzt war der Priester. Er nahm das Blut und er schmierte das an die Hörner des Altars, an den Ort, wo es am meisten, also am schnellsten sichtbar war für alle, auf den höchsten Punkt, und zeigte damit, für die Sühnung musste jemand sterben. Das Blut ist da, der Beweis des Todes ist auf dem Altar. Also für die einzelne Person wurde es am Altar vor dem Vorhof, also im Vorhof, nicht vor der Stiftshütte, auf den Brandopferaltar gelegt. Und wenn der Priester gesündigt hatte oder die Menge, dann musste er in das Heilige hineingehen und das dort dran schmieren. Ich lasse diese Opfer mal sein. Es gibt wunderbare Bilder. Ihr Leben und an jedes Bild ist ein Puzzlestück, was zusammen das Ganze ergibt. Hier in diesem konnte der Zuhörer noch nirgendwo erkennen, dass Gott ein Lamm besorgt. All diese Lämmer, die geopfert wurden, haben Leute gebracht, haben Menschen gebracht. Nirgendwo sahen sie das Lamm Gottes, aber sie sahen ein Bild, ein Hinweis auf das, was das Lamm Gottes machen wird. Genauso, also hier, das waren die Opfer, die alltäglichen Opfer. Und wenn wir hingehen und die nicht alltäglichen Opfer betrachten, die Gott gegeben hat in den Festen, in den Feiertagen, so sehen wir auch hier ein wunderbares Bild. Das erste, das Passa. Und wisst ihr, dass das Passa-Opfer ebenso nicht als erstes mit Sünde zu tun hatte, sondern es war ein Brandopfer gewesen. Ich lese euch das. 2. Mose 12 von Vers 12. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch ein Zeichen sein. Gott gibt das Blut als ein Zeichen für die. Hier habt ihr ein Zeichen, das ihr irgendwo anbringen sollt. Ein Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Er gibt dieses Opfer nicht als Sündopfer. Hier in der ganzen Geschichte geht es nicht um die Sünde, sondern geht es um Stellvertretung. Um Stellvertretung. Der Gott würde das Gericht ausüben über jeden ältesten Sohn in jeder Familie. Und Gott sagt, okay, und ich gebe euch ein Bild der Gnade, ein Bild der Stellvertretung. Wenn ich dahin komme und das Blut sehe, ist es da. Stellvertretung wurde geübt. Jemand hat mit dem Leben schon bezahlt. Ich muss niemanden mehr töten. Und der Engel Gottes geht vorbei. Ihr Lieben, das Gleiche ist auch in dem Bild, was schon davor da war in der Geschichte. 1. Buch Mose, Kapitel 22, wo Gott Abraham gebietet, seinen Sohn zu opfern. Auch da war nicht das volle Bild Christi, des Lammes Gottes. Obwohl Gott in dieser Geschichte Abrahams tatsächlich ein Lamm besorgt hat. Aber dort sehen wir, dass es als Brandopfer geopfert wurde und nicht als Sündopfer. Es war Stellvertretung für Isaak. Und nicht, es ging hier nicht um seine Sünden, um die Sünden Isaaks. Und sehr interessant von der Geschichte, wenn ihr das nimmt, das Passa wurde gegeben, ein Bild der Stellvertretung. Und an diesem Fest, am Passafest, zieht das Volk Israel aus dem Land heraus und zieht in die Wüste. Gott bringt sie in die Wüste. 50 Tage später kommen sie am Berg Sinai an und Gott gibt das Pfingstfest. Ja. Das Pfingstfest ist an dem Tag, wo die 10 Gebote gegeben wurden. Das Volk Israel, wo wir die Christen das Pfingstfest feiern, feiern die Gabe der 10 Gebote. Da ist da, wo Gott die 10 Gebote vom Berg geredet hat und das Volk es gehört hat. Nach diesem, wisst ihr, was geschah? Mose ging für 40 Tage auf den Berg, um die ganzen Gebote Gottes zu empfangen und auch die Tafeln des Bundes. Moses 40 Tage auf dem Berg, er kommt herunter, das Volk hat ein Kalb gemacht. Ihr wisst, wie es weitergeht, das Kalb wird zerstört und so weiter und so fort. Und dann sagt Mose zu dem Volk, hört mal zu, ich möchte hingehen zu Gott und versuchen, ob ich euch Sühnung erwirken kann. Und Mose geht weitere 40 Tage auf den Berg. Es ist eine Spannweite ungefähr, wir können das nicht auf den Tag genau sagen, von 90 Tagen, von dem Tag der 10 Gebote, wo die 10 Gebote gegeben wurde, bis zu dem Tag, wo Mose wieder zurückkommt. Und das fällt genau auf den Tag der Versöhnung, wo Gott, wo Mose herunterkommt vom Berg, da wird das Versöhnungsfest eingesetzt. 3 Monate ungefähr nach Pfingsten kommt das Versöhnungsfest. Und hier wieder waren wunderbare Bilder. Das war im 7. Monat, am 10. Tag wurde das Versöhnungsfest gefeiert. Das Interessante ist, vom Hebräischen, also der Tag der Versöhnung, bedeutet Bedeckung. Ihr wisst, was eine Kreditkarte ist. Ja? Wenn du mit der Kreditkarte zahlst, so wird eigentlich nichts gezahlt, aber du wirst gedeckt und du musst es Ende des Monats musst du dann die Rechnung begleichen. Genau das ist, was er hier aufzeigt. Und er spricht von diesem Versöhnungstag und spricht in der Mehrzahl, weil Versöhnung geschaffen wurde für den Altar, für den Tempel, für alles drumherum. Es wurde Versöhnung geschaffen für den Priester und es wurde Versöhnung geschaffen für das Volk. Aber es wurde nur zugedeckt. Es wurde bedeckt auf den Tag hin, wo Johannes ausruft, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden hinwegträgt. Leute, das gab es nicht. Es gab ein Zudecken. Und jetzt zeigt Johannes mit dem Finger auf Jesus und sagt, das ist das Lamm, was Gott besorgt hat. In der ganzen Geschichte habt ihr das nicht gesehen, dass Gott ein Lamm gebracht hat. Ihr habt es gebracht. Aber es waren Bilder, weil sie nur zudecken konnten. Niemals könnten die Sünden der Menschen zugedeckt werden, weggetragen werden. In der Tat, es konnte nur bedeckt werden. Und hier von Jesus, wo Jesus kommt, sagt er, hier ist das Gotteslamm, das die Sünden hinwegträgt. Es ist so herrlich und so wunderbar. Ich denke, ich werde hier erstmal eine Pause machen. Ich möchte das Ganze nicht einfach durchjagen. Das Bild müssen wir verstehen. Es ist zu schön. Der Hinweis auf Jesus, seht auf ihn, ist einfach zu schön, dass wir jetzt drüber jagen. Deswegen werde ich nächstes Mal einfach hier wieder anknüpfen und weitermachen. Ihr Lieben, ich möchte für uns genau das Gleiche sagen, wie Johannes seinen Zuhörern gesagt hat. Seht auf ihn. Und das Erste, seht auf ihn als das Lamm Gottes, das Lamm, das Gott besorgt hat, das Gott hineinbringt. Betrachtet ihn, studiert ihn, geht hin, betrachtet, studiert die Opfer. Desto mehr ihr die Opfer versteht, desto köstlicher wird dieses Lamm Gottes, weil ihr sehen werdet, wie Gott den Weg vorbereitet hat und die Vielfalt, die Größe der Deckung des Opfers wird deutlich in dem, dass wir das verstehen, was das Lamm war und was das Volk damals verstehen sollte. Lasst uns noch still werden. Und wer das Lamm anbeten möchte und danken, können wir jetzt machen. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen aufstehen und dass wir zusammen das Lied singen. 241 ist ein kurzes Lied. Und danach, wer möchte, darf in kurzen Gebeten Gott anbeten. 241.